Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kienzel Verlag. Heute wieder mit der Lesebühne. Heute haben wir eingeladen Eleonore Dehnert und Barbarossa weinte. Eine Biografie zu Beatrix von Burgund. Frau Dehnert, wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?
Schon als Kind habe ich mir die Welt erobert, indem ich gelesen habe. Als Mädchen und junge Frau habe ich ganz bewusst eigene Texte geschrieben. Es war mir immer wichtig, auszudrücken, mich auszudrücken, eine Antwort zu geben auf das, was mir im Leben begegnet. Ich wollte klagen, aufdecken, beten, singen und mitgestalten. So begann ich, Kurzgeschichten und Lyrik zu verfassen. Dann schrieb ich Artikel für Zeitungen, verfasste Lieder und trieb mich sozusagen immer mehr in schreibenden Künstlerkreisen herum. Eines Tages im Jahr 1998 wurde ich von einem Verlag angefragt, ob ich zum 500. Geburtstag von Katharina von Bora, Luthers Frau, eine Biografie schreiben würde. Da war ich mächtig aufgeregt. Aber mein Schriftstellerfreund sagte mir: Du sagst ja. Hörst du? Du sagst ja. Und das habe ich dann auch getan und hatte einen sehr guten Lektor, der mir beibrachte, wie die Sprache in einem Roman klingen soll. Die Biografie wurde ein Longseller. Und jetzt, 2014, wurde es zur besten Katharina von Bora Biografie gekürt und 2015 vom Brunnen Verlag zum Reformationsjahr neu herausgegeben. Dazu erschien übrigens auch ein Kindermusical, das von Grundschulkindern aufgeführt werden kann. Und das ist auch im Kienzel Verlag erschienen. Nun denn, es folgten weitere Biografien über Anna Magdalena Bach, Katharina von Siena und zum 500. Geburtstag eine Biografie über Herzogin Elisabeth von Kahlenberg, die Südniedersachsen reformierte. Aus dem Buch wurden in Niedersachsen so viele Lesungen angefordert, dass ich meine Arbeit als Diplom-Sozialpädagogin reduzierte. Und bald schon nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, und da braucht man nämlich sehr viel Mut. Ich kündigte meine Stelle und machte mich als Schriftstellerin selbstständig. Ich schrieb noch über Kaiserin Kunigunde eine Biografie und einen Ratgeber über Hildegard von Bingen. Mit den letzten beiden Büchern reiste ich wirklich sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück. Und damit war ich beim historischen Roman. Vielleicht erfüllte ich mir deshalb einen lang gehegten Wunsch, und ich begann, zu Kaiserin Beatrix von Burgund zu recherchieren.
Und warum ausgerechnet zur Kaiserin Beatrix von Burgund?
Nun, von Beatrix wusste ich überhaupt gar nichts. Denn es war nur Barbarossa gewesen, der mich als Kind schon faszinierte. Mein Geburtsort Urbach, der hier praktisch in der Nähe liegt, wurde durch eine Urkunde Barbarossas erstmalig urkundlich erwähnt. Der Urbacher Ritter Gerundus war im Jahr 1181 mit auf dem Adelberg zugegen, als die Urkunde gesiegelt wurde. Und mein Elternhaus lag unterhalb des Burgberges, sozusagen in der Burgstraße habe ich gewohnt. Das war damals die Judenburg, die oben auf dem Berg war. Aber nur noch alte Stiche legen Zeugnisse davon ab, weil alle Steine, die einstmal die Burg ausmachten, abgetragen wurden. Aber in der Fantasie braucht ein Kind keine Dokumente, ja, nicht einmal Bilder. Es reicht uns, in der Burgstraße zu wohnen und einen Hohlweg zu haben, der zur Burg hinaufführte. Dort gruben wir nach Schätzen, wir wurden zu Rittern und besangen unsere eigenen Heldentaten. Das Gedicht, als Barbarossa lobesam zum heiligen Land gezogen kam, wurde am Küchentisch zitiert. Und dieses kleine Buch für die, die hier sind, ich zeige das mal, das habe ich mitgebracht, das lag bei uns zu Hause mit dem schönen Bild von Barbarossa. Hier, ich gebe es Ihnen. Das ist im Fischer Verlag in Göttingen erschienen. Den Fischer Verlag gibt es schon lange nicht mehr und das ist vor meiner Geburt herausgekommen. Aber immerhin hat mich das inspiriert. Und diese bunte Titelseite, die hat alle Vermutungen bestätigt, die wir als Kinder so hatten. Dann ist es auch so, was liegt einer Schriftstellerin näher, als auch über ihre Heimat zu schreiben? Als Fachfrau inzwischen für historischen Romanbiografien sollte es natürlich eine Romanbiografie werden. Und da ich grundsätzlich über Frauen schreibe und nicht über Männer, wählte ich die zweite Frau Barbarossas, Beatrix von Burgund, aus. Und wie immer war ich zutiefst erfreut, was die Recherche zutage brachte. Sie war gebildet, gebildeter als ihr Mann Barbarossa. Sie war unglaublich sportlich und, wie sie besungen wurde, wohl auch sehr schön. Und sie hatte Kontakt zu Hildegard von Bingen und Bernhard von Clavü. Das Kloster war nämlich ganz in ihrer Nähe, wo sie selber geboren wurde. Zudem sind 11 Kinder aus der Ehe nachgewiesen und 5 davon sind im Kloster Lorch, das ja nur unweit hier von Göpping ist, begraben. 2 Söhne und ein Enkel trugen die Krone. Dieses Frauenleben war ein aufregendes und ein ausgesprochen hartes Leben.
Bekommen wir eine Kostprobe aus Und Barbarossa weinte?
Gerne. Und dazu schlüpfe ich jetzt in die Rolle des Troubadours Baudolino, der aus ihrem Leben berichtet. Wir drehen die Räder der Welt um 800 Jahre zurück. Obwohl sie bereits mit 6 Jahren ein Waisenkind war, erhielt sie eine vorzügliche Ausbildung und erlernte verschiedene Sprachen. Sie konnte reiten, jagen und hörte auf die Worte des heiligen Abtes Bernhard von Clavü und Hildegard von Bingen. Sie war die Erbin des Herzogtums Burgund, denn in Burgund konnten auch die Mädchen erben, anders als hier in Deutschland. Als die Vormundschaft an den Herzog von Oberlothringen fiel, war das Mädchen noch keine 12 Jahre alt. Und die Frau des Herzogs von Oberlothringen war die Schwester Barbarossas, Bertha von Schwaben. Der Kanzler Barbarossas, Reinald von Dassel, und Bertha wussten, was sie zu tun hatten. Dieses Kind würde Barbarossa Reichtum und Ehre einbringen. Und so reiste der Kanzler und hielt um die Hand von Beatrix an. Die Geschichte, die Bertha von den treuen Weibern vom Weinsberg erzählte, damals ehe sie ihren Mann kennenlernte, blieb Beatrix in Erinnerung. Und sie bat mich, diese Geschichte weiterzuerzählen, damit sie allen in Erinnerung bleiben solle. Und das war so. Die Burg Weinberg war eine militärisch wichtige Burg. Weit ragten die Mauern über das Land und um den gesamten Berg waren Weinstöcke angepflanzt, denn von allen Seiten lag die Burg im Sonnenschein. Adelheid von Metz und Eggisheim wohnte in der Burg und stiftete sie als Chorherrenstift den Herren von Öhringen. Adelheid war in erster Ehe die Mutter von Konrad II. Und somit die Stammmutter der Salier. In zweiter Ehe war sie die Mutter von Bischof Gebhard III. Von Regensburg. Diese Burg war also ein Bollwerk, das in den Händen der Welfen lag, als König Konrad III. Regierte. Die Staufer und die Welfen rangen um ihre Macht. Und so belagerte der König mit seinem Bruder, dem Vater Barbarossas, die Burg. Mit dabei war auch Barbarossa selbst. Der Markgraf Hermann III. Aus Baden und etliche staufertreue Fürsten und Bischöfe. Doch die Bewohner der Burg ergaben sich nicht. Welf der VI. Rief seine Kriegsmannen zusammen und stellte sich kurz vor Weihnachten im Jahr 1140 dem Aufgebot der Staufer. Es kam zu einer offenen Kampfschlacht. Dabei unterlagen die Welfen und die Staufer konnten somit die Burg in Besitz nehmen. Doch der König rächte sich nicht an den Burgbewohnern, weil sie sich nicht freiwillig ergeben hatten. Es war ja schließlich die Zeit um Weihnachten. Ein bitterer Wind pfiff um die Burg und die Staufer rechneten nicht damit, dass noch viele Vorräte in den Kellern der Burg waren, da sie schon seit der Erntezeit die Burg belagerten. König Konrad III. Wollte Milde walten lassen. Und so ließ er ausrichten, dass allen Frauen freies Geleit gewährt würde. Sie dürften auch auf ihren Schultern mit sich tragen, was immer sie zu tragen vermochten. Wenn die Frauen abgezogen wären, würden sie die Burg einnehmen und sich an den Männern und großen Knaben rächen, die ihrem König widerstanden hatten. So öffneten sich nach vielen Wochen die Tore der Burg Weinsberg. Die Weiber, die sich auf den Weg aus der Burg machten, waren abgemagert und blass. Trotzdem trugen sie große, geschnürte Pakete auf ihren Schultern. Unter der Last wankten sie den Berg hinunter. Bald sahen die Staufer einen Fuß oder eine Hand aus dem Leinen ragen und begriffen, was die Frauen da fortschleppten. Es waren nicht ihre letzten Vorräte und Kleider. Es waren auch nicht ihre Kinder, die brav neben ihnen gingen. Die Weiber hatten ihre Männer Huckepack genommen und mit einem notdürftig zusammengeschusterten Sack verhüllt. Als König Konrad III. Den Betrug sah, hob er den Arm und die Weiber hielten zitternd an. Er sprach aber nicht zu den Weibern, sondern wandte sich an seine Mannen. Wir wollen unser Wort halten und den Frauen freies Geleit geben, den Frauen, den Kindern und allem, was sie auf ihren Schultern tragen können. Unter ihren schweren Lasten wankten die Frauen bis zum Fuße des Berges. Dort sanken sie erschöpft ins feuchte Gras. Ihre Männer befreiten sich aus den Tüchern und dankten Gott. Und diese Geschichte ist wahr? Fragte Beatrix ihre zukünftige Schwägerin. So wahr ich hier stehe, vor dir und unseren Landen den Frieden wünsche. Wie ging denn die Geschichte mit der Burg weiter? Nun, sie ist jetzt im Besitz der Staufer. Dann lachte Bertha auf und warf Beatrix einen verschmitzten Blick zu. Aber was heißt hier schon, sie ist im Besitz der Staufer? Für immer und in alle Ewigkeit kann die Burg besitzen, wer sie will. Sie wird für alle die Burg weibertreu sein. Denn dort bewies sich die Treue der Frauen zu ihren Männern bis in den Tod. So regiert König Konrad III. Mit Strenge und Milde zugleich. Ja, und ein zukünftiger Mann tut es ihm gleich. Beatrix war erleichtert und fragte noch einmal nach. Und nun haben sich die Welfen und die Staufer ausgesöhnt. Bertha beruhigte die wissensdurstige Beatrix und erklärte ihr, dass es einzig ihrem Bruder Barbarossa zu verdanken war, dass es keinen Kampf mehr um die Krone gäbe. Ich begleitete die stolze junge Beatrix mit ihrem Heer nach Worms, wo sie die Königskrone empfing. Gleich am Tag danach reisten wir weiter nach Würzburg, wo Barbarossa auf sie wartete, um sie zu ehelichen. In den Tagen, in denen wir reisten, trug ich ihrem Hofstaat zur Ablenkung die Geschichte der Nibelung.
Doch nun geht es weiter mit »Und Barbarossa weinte« von Eleonore Dehnert.
Welch ein Aufwand, welches Festgelage uns in Würzburg erwartete. Alle Großen waren da und machten ihre Aufwartung. Viele hundert Kühe, Schweine, Schafe, Rinder warteten in den Verschlägen auf die Gäste. Die Zahl der edlen Herren und Ritter waren nicht zu zählen. Fürsten, Bischöfe, Könige, Minnesänger und Tänzer, keiner wollte fehlen. Zeigten in den Tagen alle ihre Stärke und prahlten mit ihrem Reichtum. So mussten wir uns mit dem Höhepunkt der Hochzeit eine ganze Woche gedulden. Denn die Kirche gebot allen frisch vermählten Paaren Enthaltsamkeit in den ersten 3 Nächten nach der Eheschließung. Sind die Tobiasnächte vorbei, so ist auch der böse Geist gebannt, der einen Mann töten kann, der sich seiner Frau gar zu schnell nähert. Wir befanden uns zum Glück nicht in der Advents- und Weihnachtszeit, in der ebenfalls Enthaltsamkeit geboten war. Aber auch 2 Wochen vor und nach Pfingsten, an einem Freitag und Mittwoch und in den Nächten vor Sonntag und hohen Feiertagen, sollte eine Frau nicht bei ihrem Mann liegen. Eine Woche lang warteten wir also alle aufgeregt auf die Brautnacht. Die Fürsten, Kanzler, Geistliche und Ministrale wollten beim Geschlechtsakt des Königs mit Beatrix zugegen sein, um als Zeugen auftreten zu können. Reinald von Dassel entschied, dass jedoch aus allen Reichen nur ein Zeuge dabei sein sollte, wenn möglich ein Vertreter, der sowohl ein weltliches als auch ein geistliches Amt innehatte. Waren in der Regel 4 Zeugen ausreichend, so wollte er diesbezüglich zwar eine Ausnahme machen, aber mehr als 24 Amtsdiener fänden keinen Platz im Brautgemach. Ich rannte mir während der Vorbereitung für das Brautlager meine Beine aus dem Bauch. Nicht, weil ich viel zu tun gehabt hätte, sondern weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Gedanken und meiner Kraft. Ich fand keine Ruhe. Ich schaute in die Küche, wo die Speisen für die Zeugen zubereitet wurden, und in die Keller. Dort prüften die Schankwirte den Wein. Im Obergeschoss hatten sich nicht nur die Zeugen eingefunden, sondern es drängten immer mehr Edle nach, die einen Grund suchten, wenigstens im Haus zu sein, während das Fest seinem Höhepunkt zustrebte. Die Frauen hatten die Feuer in der Badestube entzündet, obwohl es ein warmer, sonniger Tag war. Am Nachmittag sah ich Beatrix in die Badestube entschwinden, und sie wurde erst wieder herausgeführt, als die Abendglocken geläutet hatten. An der Hand ihrer Kammermeisterin und einer Hebamme wurde sie direkt in das Brautgemach geleitet. Ich erhaschte einen kurzen Blick auf die Lichtgestalt. In ihren offenen Haaren waren Ketten mit Edelsteinen geflochten, und der Gürtel über dem rosaseidenen Gewand war mit Silber- und Goldfäden durchwirkt. Ihr Körper leuchtete unter der dünnen Seide und ihre Haut war glatt und weiß. Den beiden Frauen wurde gestattet, hinter den dicken Vorhängen dem Brautlager beizuwohnen. Doch auch Bertha sah ich eintreten, ehe die Zeugen gerufen wurden. Bertha war wie eine Mutter zu Beatrix. Sie hatte ihr erklärt, dass dies ein Exempel für die Mächtigen sei, damit diesen für immer der Mund gestopft werde und alle Kinder ehrenhaft geboren werden könnten. Du brauchst nur willig zu liegen und zu lächeln, wies Beatrix, wurde sie angewiesen, und strich ihr liebevoll über das Haar. Der König weiß, was zu tun ist. Und damit dich nicht die Angst überkommt, gab ich dir vom Wein mehr, als es einer Frau geziemt. Aber du sollst wissen, dass ich bei dir bin. Hinter dem Bett verborgen werde ich stehen, so verborgen wie deine Kammermeisterin und die Hebamme. Du bist nicht allein. Bertha, ich bin froh, wenn alles vorbei ist und die Zeugen endlich aus unseren Gemächern vertrieben sind, denn ich werde sie kein weiteres Mal dulden. Ich habe meinen Bruder gebeten, ein schnelles Ende zu machen. Sei getrost, er wird in Zukunft liebevoller mit dir sein. Wenn ihr alleine seid, wird es euch glücklich machen. Heute bereitet ihr das Glück den anderen. Ich danke dir, Bertha, dass du dabei bist. Als Beatrix nach oben geführt wurde, hatte sich Bertha im Gemach bereits zu schaffen gemacht und sich wohl unter dem Stoff am Kopfende des Bettes verborgen, denn ich sah sie nicht wieder heraustreten. Jedes Mal, wenn sich die Tür zum Schlafgemach öffnete, strömte der Duft von Weihrauch durch den Flur. Denn die Erzbischöfe hatten das Gemach mit lauten Gebeten gesegnet. Bald darauf polterten die Zeugen vom Versammlungssaal die Stufen herunter. Sie gaben sich Mühe zu schweigen. Aber ihre Ketten und Sporen klirrten und sie brachen wie eine Herde wilder Gäule in das Gemach. Als jeder seinen Platz gefunden hatte, von dem aus er gut das Bett sehen konnte, wurde es wieder ruhiger. Burkhardus hatte sich ins Fenster gestellt und winkte in den Hof. Daraufhin bliesen die Fanfaren und wenig später kam Barbarossa in den Hof geritten. Seine Haare waren noch feucht vom Bad. Er hatte alle Waffen abgelegt und einzig ein brokatener Gürtel umsäumte seine Lenden. Sobald er abgestiegen war, wurden ihm alle Türen weit geöffnet und offen gehalten, bis er hindurchgeschritten war. Mir schien, dass zuvor die Türen extra geschlossen worden waren, damit sie nun für ihn geöffnet werden konnten. Ein letztes Mal öffneten 4 Kammerdiener die Türen des Schlafgemaches. Dieses Mal für den Kaiser. Sie schlossen sie leise, nachdem er hindurchgeschritten war. Alle, die draußen waren, selbst die Leute in Hof und Keller, ja, in der ganzen Stadt, alle hielten ihren Atem an und wussten nicht recht, was sagen und tun. Bis endlich die Türen des Brautgemaches aufgestoßen wurden und Reinald von Dassel allen voran mit dem Wappen des Kaisers geschmückt aus dem Gemach rannte. »Es ist vollbracht!« Die Gewänder der Zeugen stanken nach Schweiß und Weihrauch. Und während sie mit diesem Gestank die Flure einhüllten, erhob sich ein ohrenbetäubendes Geschrei. »Hoch lebe der Kaiser! Hoch lebe der Kaiser!« Als die Besucher abgereist waren, gackerten keine Hühner mehr in den Straßen Würzburgs. Und die Gärten waren so leer wie im Winter. Manch alter Wirt und selbst 2 junge Stallburschen, die Tag und Nacht zur Hochzeitsfeier durchgearbeitet hatten und keine Müdigkeit spürten, fielen vor Erschöpfung einfach tot um. 10 Tage hatte das Fest gedauert. Aber was interessiert mich Würzburg? Ich fürchtete einzig, Beatrix aus den Augen zu verlieren. Und wer würde mir diese Schwäche nicht verzeihen? Hatte ich doch das Mädchen hierher geführt. Sollte ich mich nun von ihr trennen müssen und mich im Haufen von Barbarossas Gesellen verlieren? Wie, wenn er Beatrix in einer der vielen Pfalzen wohlversorgt zurückließe und ich sie nicht wiedersehen würde? Ich war kaum noch in der Lage, klar zu denken und trieb mich beim weißen Pferd herum, um meine Königin zu treffen. Denn das weiße, heilige Pferd aus dem Solling tröstete uns alle, alle, die zu ihm kamen. Ja, mir war nach Weinen zumute, denn ich gestand mir ein, dass ich sie gerne noch gehütet hätte, wie ein Kind, ehe sie einem Manne begegnen sollte. Doch ich beweinte nur mich selbst. Beatrix handelte wie ein Ritter. Auch er muss einen Streich hinnehmen, der ihn verletzt. Doch danach war es seine Pflicht, jede Ehrverletzung zu rächen. Musste sie sich am Abend noch den gierigen Blicken der Amtsdiener aussetzen, so strafte sie nun jeden, der meinte, über ihre Zuneigung und ihren Willen verfügen zu können. Beatrix kam in den Stall. Und weil ich wusste, wohin sie ihren Schritt lenken würde, verbarg ich mich hinter den Planen, die bereits aufgerollt waren, da die Lager abgebaut wurden und sich die Gäste im Aufbruch befanden. »Lasst mich allein und sorgt dafür, dass ich ungestört sein kann«, wies sie die Stallburschen an. Dann hörte ich ihr Schluchzen. Sie weinte lang und laut. Ja, mir schien, sie beweine ihren eigenen Tod. Unbemerkt litt ich diese Stunde mit ihr, und mein Herz wollte in mir zerspringen. Zudem hockte ich so unglücklich, dass mir die Beine schmerzten, aber ich saß still. Ich weiß nicht, ob Beatrix getröstet von ihrem weißen Freund schied. Irgendwann hantierten die Stallburschen wieder und ich bewegte meine steifen Knochen.
Die Gestalt des Tannhäuser verschwindet hinter seiner Sage. Fast nichts.
Im Wagen an der Seite Beatrix vergessen. Wochenlang schlief ich des Nachts schlecht und sehnte mich zurück an den Ort der süßen Qual. Um mir Erleichterung zu verschaffen, schrieb ich 3 lange Verse. Ich vergoss dabei viele Tränen und lernte, dass die Dichtkunst keiner leichten Einbildungsgabe entspringt, sondern der Sänger gleich Christus gekreuzigt wird. Doch die Nägel sind nicht aus Eisen. Sie tragen die Namen Liebe, Verlangen, Verzicht. Als ich diese heißen Eisen in mein Herz stieß, wurde ich bereit, demütig meiner geliebten Königin und meinem verehrten Kaiser zu dienen. Der Tod, den ich in der Minne fand, war mein Kleinod, mein wertvoller Schatz. Ich hatte das Papier gefaltet und hielt es an meiner Brust unter dem Hemd verborgen. Und die Worte, die ich geschrieben hatte, trösteten mich. In der Liebe, die mir aus dem innersten Herzen quillt und duftender aufsteigt als jedes andere Aroma, wünscht der, der dein mit Leib und Seele, den dürstenden Blumen deiner Jugend, die Frische ewigen Glückes. Dir, meiner freudigen Hoffnung, biete ich meinen Glauben an. Und mit aller Ergebenheit auch mich selbst, solange ich lebe. O bleib mir gewogen, denn in dir liegt mein Wohlergehen beschlossen. In dir liegt meine Hoffnung und Ruhe. Ich bin morgens noch kaum richtig aufgewacht und schon hat meine Seele dich wiedergefunden, wohlbehütet in meinem eigenen Innern. Seit jenem Augenblick, da wir uns das erste Mal sahen, habe ich dich bevorzugt. Dich bevorzugend habe ich dich gewollt. Dich wollend habe ich dich gesucht. Dich suchend habe ich dich gefunden. Dich findend habe ich dich geliebt. Dich liebend habe ich dich begehrt. Dich begehrend habe ich dich in meinem Herzen über alles andere gestellt und habe von deinem Honig gekostet. In den Wochen, in denen ich dem Hof ferne war, war mir meine Herrin näher als je zuvor. Und ich sinnierte Tag und Nacht, wie es wohl Barbarossa empfand, der eine solch liebreiche Person an seiner Seite hatte. Doch dann erging an mich wieder der Ruf, ich sollte mich aufmachen, um die Königin zu begleiten. Ich mahnte mich zur Ruhe und zum stillen Gebet. Doch beides war dahin, und ich sollte es erst an der Seite von Beatrix wiederfinden. Der Kaiser musste über die Alpen mit dem Heer, da die Lombarden, die Mailänder, ja selbst die Römer dem Kaiser nicht treu ergeben waren. Ich sollte bei meiner Herrin bleiben, bis sie selbst über die Alpen ziehen sollte, mit der Nachhut. Sie nutzte die Zeit, um noch mehr Getreue für den Kriegszug zu finden. Beatrix mit ihrem Hofstaat und der treue Kanzler Daniel reiste mit. Und so bereisten wir zusammen auch Schwaben. Am nächsten Tag bat mich Beatrix, sie zu begleiten, denn nur einen kleinen Ritt entfernt stehe die Wäscherburg, von der Bertha gesprochen habe. Darin seien sie und ihre Geschwister oft zu Gast gewesen. Denn dort stehe die Vorgängerburg der Staufer, die nun von treuen Vasallen bewohnt werde. In der Wäscherburg hätten sie als Kinder viele schöne Stunden verbracht. Ihre Mutter habe sie bei sich behalten und erst ab dem 6. Lebensjahr zur Erziehung fortgegeben. Die Jungs mussten zu adeligen Rittern und wir Mädchen in einen adeligen Haushalt der Verwandten, wo wir lesen, schreiben und vor allem gute Manieren bei Hof erlernten. Wie anders ist das Leben einer Königin. Beatrix, ich beneide dich nicht. Du wirst ständig unterwegs sein. Und wer weiß, wo deine Kinder überall zur Welt kommen. Und selbst wenn du ein Kind in deinem eigenen Wohnsitz zur Welt bringst, kannst du es doch nicht mitnehmen, wenn du weiterziehen musst. An diese Worte dachte Beatrix, als sie die Heimat Barbarossas besuchte. Würde sie vielleicht hier einmal niederkommen? Würde eines ihrer Kinder hier aufwachsen? Noch konnte sie sich das nicht vorstellen. Nur zu dritt ritten wir ins Tal zur Wäscherburg. Dort waren also Bertha und Barbarossas als Kinder ein- und ausgegangen und hörten die Geschichten ihrer Vorfahren. In diesem bescheidenen Schloss hatte Barbarossa seinen liebsten und fleißigen Landsleuten eine Heimat geschaffen. Doch nicht nur das. Er hatte angeordnet, dass eine neue, starke Trutzburg die alte ersetzen solle. Ohne große Förmlichkeiten wurden wir herzlich willkommen geheißen. Alle schwatzten durcheinander und wir verstanden von allem ziemlich wenig. Als wir uns wieder auf den Heimweg machten, vergaßen sie wohl, wen sie vor sich hatten. denn sie drückten uns an Brust und Busen und küssten uns noch laut schmatzend auf die Wangen. Das war nun wirklich nicht die Art, wie man mit einer Königin umgehen sollte. Doch sie meinten es gut mit uns. Als wir nebeneinander zurückritten, meinte Beatrix: Ich habe im Grunde gar nichts verstanden. Ich habe nur mitbekommen, alle sind miteinander verwandt. Ich musste ihr recht geben, denn auch ich hatte fast nichts verstanden. Aber mir dämmerte, dass ganz Schwaben miteinander in verwandtschaftlichen Verhältnissen stand. Diese Verwandten waren ausgesprochen neugierig. Und so versprach Beatrix, alle zu sich zu laden und auch Besuche zu machen. Die Schwaben hatten nicht vergessen, dass Barbarossa, ehe er Beatrix ehelichte, schon verheiratet gewesen war. Und so beäugten sie Beatrix besonders kritisch. Manche waren nicht damit einverstanden, dass er sich von Adela von Voburg hatte scheiden lassen. Gewiss, sie konnte keine Kinder bekommen. Und ein König, gar ein Kaiser, brauchte Nachkommen. Andere waren stolz auf ihren Landsmann Barbarossa, der es so weit gebracht hatte und damit gewiss sein Schwaben auch zur Blüte führen würde. Sie erhofften sich gute wirtschaftliche Bedingungen. Wer hat schon einen König in der Verwandtschaft? Sie bewiesen Beatrix ihren Fleiß. Sie lobten ihre Kleider und ihre Schönheit. Die Schwaben konnten der zierlichen, edlen Königin nichts vorwerfen. Und nach verschwanden die Vorbehalte und Bedenken. Mit Händen und Füßen verständigten sich die Frauen untereinander und die Männer taten es ihnen nach. Beatrix besuchte auch den Ort Schwäbisch Gmünd und war von dem Treiben dort begeistert. Die Römer hatten ihre Spuren hinterlassen und Karl der Große wurde dort verehrt. Doch was Beatrix noch mehr beeindruckte, der Ort verfügte über dicke Stadtmauern mit Türmen und einer festen steinernen Burg. Schwäbisch Gmünd wurde von den Mönchen in Lorch betreut. Sie ließen Steine herbeischleppen und Figuren behauen, damit die Kirche erweitert werden konnte. Sollte der König kommen, stand ihm ein so fürstliches Gotteshaus zur Verfügung. Die Bewohner warfen sich der Königin zu Füßen, denn sie spürten, dass diese mutige, junge Frau ihr Bestes wollte. In einer alten, kleinen Kapelle, die zwischen Rebstöcken oberhalb der Rems lag, trat Beatrix mit einer kleinen Schar ein, und als die Mönche die Messe hielten und sie vor dem Altar kniete, war sie umfangen vom Segen Gottes. Als Beatrix am nächsten Morgen von der Burg gen Norden blickte, sah sie in das Remstal. Der Fluss hatte ein weites, fruchtbares Gebiet geschaffen. Die Südhänge waren steil und gut geeignet für die Reben. Zum Süden hin dehnten sich weiträumige Auen aus und fruchtbare Täler. Wir versuchten, all die Burgen, Kapellen und Orte zu zählen, die wir hier sahen. Aber da hätte uns wohl jemand zu Hilfe kommen müssen. Und wie sehr wünschte sich Beatrix, Barbarossa wäre hier und er würde ihr erklären, was sie sah. Sie erinnerte sich, was er ihr erzählt hatte. Schon früh hatten sich Mönche niedergelassen. Und weiter abwärts lag hoch oben auf dem Fluss das Benediktinerkloster Lorch. Das Kloster wurde von den Vorfahren Barbarossas dem Papst unterstellt und gestiftet. König Konrad III. Schenkte dem Kloster eine wertvolle Kreuzreliquie. Wir waren alle gespannt auf das Kloster. Barbarossa hatte auch viel von seinem Onkel gesprochen. Ihm wurde er als Knappe anheimgegeben. Ihn liebte er wie einen Vater. Und das Schwabenland bot ihm alles, was er für seinen Weg in die Welt brauchte. An der Seite seines Onkels war er schon als Knabe zum Kreuzzug aufgebrochen. Es gab mächtigere Herzöge und reichere Adelige im Land. Doch Barbarossa hatte mit Fleiß und frohem Sinn das Herz eines Christen. Die Tugenden eines Ritters und die Gunst des Königs und des gesamten Reiches erworben. Ja, bis hierher habe ich gelesen, besonders jetzt auch hier aus der Region. Und weil ich ja nun hier in Göppingen bin, habe ich auch daraus gelesen. Ich möchte aber gerne noch etwas hinzufügen. Und zwar war mir beim Schreiben des Romanes waren mir drei Sachen sehr wichtig. Das sind die Umstände der damaligen Zeit. Das ist zum einen die Musik, die erklungen ist. Ich habe ja auch sozusagen in der Gestalt eines Minnesängers gelesen. Man muss sich vorstellen, ich glaube, die Männer haben ihren Frauen nicht viel Komplimente gemacht. Deshalb haben sie sich ja Minnesänger angeschafft, die Frauen hochgehalten haben und sie begleitet haben, ganz treu. Und ebenso wichtig waren die damaligen Zeitbegleiter. Das war eben Hildegard von Bingen. Und es ist überliefert, so was Genaues weiß man nicht, aber dass sie sehr wahrscheinlich in der Gestalt einer adligen Frau verkleidet zu ihr gegangen ist, weil sie die ersten Ehejahre keine Kinder bekommen hatte und sich deswegen Sorgen machte. Ich denke mir, sie war wahrscheinlich einfach zu jung gewesen, um Kinder zu tragen. Und ich fand es doch sehr aufschlussreich, dass Hildegard von Bingen so wichtig war. Und deshalb möchte ich ganz kurz einen Brief noch vorlesen über den Hildegard von Bingen in Original gelesen hat, geschrieben hat. Und zwar war zu der Zeit das Schisma ausgebrochen. Das heißt, es gab einen Papst, der sozusagen die Macht selber haben wollte, und dann wurde ein Papst gewählt, der kaisertreu war. Es gab zwei Päpste und das spaltete natürlich die Christenheit, auch die Geistlichen. Und damals war Kirche und Staat ja nicht getrennt. Es war also eine ganz prekäre Situation. Und da schrieb Hildegard Folgendes: Was hast du der Kirche angetan? Warum vergießt du Christi Blut aufs Neue? Warum erhebst du dein Schwert nicht gegen die Heiden, sondern besudelst es mit dem Blute geheiligter Männer und Frauen? Wehe dir, du auserwählter Sohn Gottes, dass du solch eigensinniges Treiben zulässt und dich vergehst an der Braut Gottes. Das war einfach, ja, so hat sich Hildegard zu Wort gemeldet, und das fand ich sehr wichtig. Und noch einen anderen Zeitzeugen, das war Bernhard von Clairvaux, der Geistliche, der wirklich viel auch zu vermitteln hatte und auch heute noch sehr viel gelesen wird. Und da möchte ich einfach ein Gebet lesen, das er Menschen empfiehlt. Er sagt zu den Menschen: Denk immer daran, wo immer du dich niederlässt. Er ist schon da, der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat. Er ist schon dort, der dich in ungeahntes Neues führt. Er ist schon dort. Geh mit ihm, erfahre ihn, wie du es nie geglaubt. Er ist schon dort. Geh, du bist nicht verlassen. Der Herr zieht mit.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Eleonore Dehnert und Barbarossa Weinte. Wir hörten einige Auszüge aus dem Emanuel Kinsel Verlag erschienenen Buch Und Barbarossa Weinte. Der Untertitel lautet
In Memoriam Kaiserin Beatrix von Burgund.
Vielen Dank, Frau Dehnert. Vielleicht noch ein bisschen Applaus vom Publikum. Wir haben heute mal richtig Publikum da. Das freut mich sehr.
An der Stelle auch herzlichen Dank an Herr Wolf für die Einladung heute.
Und ich darf noch einen Aussicht geben auf die nächste Lesung. Die nächste Lesung wird mal wieder ein nicht im Verlag erschienenes Buch sondern es liest Hans Joachim Abele zu Fuß nach Rom, Impressionen einer Pilgerreise. Die Veranstaltung findet statt wieder am zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Und es wäre dieses Mal am Sonntag, dem 11. Dezember. Wir hören nun noch mal gleich ein Stück von Capella Antiqua Bambergensis. Vorhin bitte ich die kleine Unterbrechung zu entschuldigen, da war irgendwas an der CD. Die Gruppe tritt auf in der Stiftskirche Vauerndau am 26.11. um 18 Uhr. Und das Stück heißt dann Saladin und wir bleiben bei den Rittern Saladin und die Kreuzfahrer.